Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde und Gäste, der Kirchenvater Augustin hat folgenden Satz gesagt vor 1600 Jahren. Wer Gott sucht, der findet Freude. Wer Gott sucht, der findet Freude. Und ich möchte uns jetzt etwas lesen über einen Menschen, der Gott gesucht hat und Freude gefunden hat. Auch aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte 8, von Vers 26 ab. Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Wir nennen diesen Abschnitt der Kämmerer aus dem Morgenland. Es gibt ja auch heute noch Kämmerer, Stadtkämmerer oder auch in Ländern Kämmerer. Und das war auch einer, der war Finanzminister, würden wir heute sagen, von dem Land Äthiopien, und er hat sich aufgemacht, um Gott zu suchen. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde. Und er stand auf und ging. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger oder Minister der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und schließ dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie könnte ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setzte. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese: Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tat er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schriftstelle an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht: Siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn dem Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, und er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Ashdod, und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Soweit diese Begebenheit aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Wer Gott sucht, findet Freude. Ich möchte heute drei bestimmte Personengruppen ansprechen, hier unter uns. Als erstes möchte ich alle Christen ansprechen, alle Brüder und Schwestern, alle, die schon Gott gefunden haben. Als nächstes möchte ich die ansprechen, die vielleicht ähnlich wie dieser Mann Gott suchen, die noch nicht sagen können, dass sie die Freude gefunden haben, Gott zu kennen. Und als drittes und letztes möchte ich noch ein Wort an die Täuflinge richten, die hier vorne so brav sitzen. Also zuerst möchte ich etwas an die Adresse der Kinder Gottes, der Christen unter uns richten. Und zwar schauen wir uns mal ganz besonders Philippus an. Diesen Philippus, von dem hier die Rede ist, das ist nicht der Jünger Philippus, einer von den 12 Jüngern Jesu, da gab es auch einen, der so hieß, sondern der Diakon Philippus, der spätere Evangelist. Er war einer von den 7 Männern, die gewählt worden waren, um in der Gemeinde in Jerusalem die Tische zu bedienen, also wir würden sagen, sozialdiakonische Arbeit zu tun, um den Armen zu helfen, um einfach zu dienen. Und dieser Mann wurde später dann von Gott gerufen, in einen anderen Dienst, nämlich das Evangelium zu verkündigen. Zuerst hat er treu und mit Hingabe diesen diakonischen Dienst getan, Menschen geholfen, Tische gedeckt, abgedeckt, Arbeiten verrichtet, die sonst nicht so gerne gemacht werden. Aber dann hat ihn Gott weitergeführt in die Arbeit eines Evangelisten. Er ging in die Stadt Samaria, eine große Stadt im damaligen Israel, genauer gesagt in der Provinz Samaria, die Hauptstadt hieß genauso. Und dort hat er das Evangelium verkündigt und viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Da entstand eine richtige Erweckung, da entstand eine Aufbruchsstimmung. Menschen fragten nach Gott, Menschen hörten von Gott, Menschen fanden zu Gott, fanden Frieden mit Gott. Das geschah in der Stadt Samaria. Übrigens, in unserem Land hat es auch schon solche Zeiten gegeben, als viele Menschen Gott gesucht haben. Zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Schaufenster leer waren, da waren die Kirchen voll. Und heute sind die Schaufenster voll und die Kirchen sind leer. Aber es gab eine Zeit, da haben viele Menschen in unserem Land nach Gott gesucht. Heute vielleicht ein bisschen seltener, aber auch heute immer wieder treffe ich auf Menschen und höre von Menschen und lese von ihnen, die Gott gesucht haben und Freude gefunden haben. Und so war es in dieser großen Stadt Samaria. Aber jetzt passen Sie auf, was geschah. Mitten in dieser blühenden Arbeit, in dieser Erweckung in der Stadt Samaria, bekommt Philippus den Auftrag, geh hin auf die Straße nach Süden, von Jerusalem nach Gaza, in den heutigen Gaza-Streifen. Und dieser Weg ist öde, also Gaza war damals geschliffen, die Stadt war niedergerissen worden, war dem Erdboden gleichgemacht worden, da lag alles in Schutt und Asche und er soll aus dieser blühenden Erweckungsarbeit in Samaria in diese öde Gegend gehen. Die normale Reaktion wäre gewesen, ich muss mich doch verhört haben, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was soll ich denn da in dieser öden Gegend? Soll ich da den Schakalen predigen? Aber Philippus reagiert anders. Es heißt hier, er stand auf und ging hin. Da lesen wir so drüber, das ist gewaltig. Er stand auf und ging hin. Das finde ich ganz großartig. Philippus war verfügbar. Ein Freund von Silvia und mir, von meiner Frau und mir, der hat gesagt, Verfügbarkeit ist das Geheimnis aller Brauchbarkeit. Verfügbarkeit, sich zur Verfügung stellen. Wenn Gott ruft, wenn Gott einen Auftrag hat, auch wenn es zunächst scheinbar ja etwas Seltsames ist oder nicht gleich einsichtig ist. Und Philippus, er ging, er stand auf und ging. Und noch mehr ist mir aufgefallen, dass er Gottes Stimme überhaupt gehört hat, obwohl er da in so einer tollen Arbeit stand. So beschäftigt war, so ein Aufbruch da war, der hatte doch alle Hände voll zu tun. Menschen kamen zum Glauben, Menschen mussten weitergeführt werden, getauft werden, Menschen mussten betreut werden, anderen das Evangelium gesagt werden. Da war so viel zu tun. Und er hat trotzdem die Stimme Gottes gehört. Und das ist für uns Christen vorbildlich. Da können wir nur lernen von diesem Mann. Ich möchte auch von ihm lernen. Ich möchte auch dann, wenn ich viel beschäftigt bin, wenn ich viel zu tun habe und vielleicht auch offene Türen hier und da, großartige Gelegenheiten, trotzdem auf Gott hören, was vielleicht jetzt dran ist von ihm. Er hatte also eine ständige Verbindung nach oben und er war gehorsam. Er stand auf und ging hin. Er war gehorsam. Wir hören keine Widerrede. Herr, was machst du? Hier kann ich Hunderten predigen und du schickst mich in die Wüste? Philippus war ein Mensch wie wir. Glaubt ihr, er hätte diesen Weg gleich verstanden? Ganz sicher nicht. Aber er ging. Und hier sehen wir, was es heißt, voll Geistes zu sein. Denn das wurde über Philippus gesagt, als er ausgesucht wurde, an den Tischen zu dienen, also den Frauen Essen zu bringen, den Witwen. Da wurde von ihm gesagt, er war einer von den Männern, die voll Geistes waren. Und hier sehen wir, was das heißt. Voll Geistes sein heißt, hörend sein und horchend und gehorchend, also auch gehorsam. Er war hörbereit und er folgte auf Gottes Wink. Das erwartet Gott von seinen Kindern. Über einem Christenleben sollte unsichtbar geschrieben stehen, Gehorsam dem Herrn. Das sollte an unseren Stirnen unsichtbar geschrieben stehen, Gehorsam dem Herrn. Denn wir folgen einem Herrn, Jesus Christus, über dessen Leben stand es auch. Da stand Gehorsam dem Herrn. Und darum erniedrigte er sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und im Hebräerbrief heißt es, er hat an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Über seinem Leben stand Gehorsam, Gott, dem Vater. Und Jünger Jesu folgen dem Fußstapfen ihres Herrn. Und darum steht auch über ihrem Christenleben Gehorsam dem Herrn. Nur sieht das bei uns in der Praxis leider manchmal anders aus. Auch leider bei mir noch immer wieder, muss ich feststellen, dann habe ich das Wort ausradiert, dann habe ich es zugedeckt, dann habe ich es weggewischt und denke nicht daran, so wie Philippus dem Herrn gleich zu gehorchen. Aber er stand auf und ging nach Gaza und er ist ein großes Vorbild. Er hat gehorsam am Tisch gedient in Samaria. Er hat gehorsam den Weg nach Gaza auf sich genommen, in die Wüste. Er ging voll Heiligen Geistes dorthin und hat auch im Gehorsam diesem Mann gedient. Er wusste ja noch gar nicht, was auf ihn zukommt, aber das sehen wir jetzt gleich in dem zweiten Gedankengang. Lasst mich vorher nur einen Satz noch sagen. Ich glaube, dass die vier Täuflinge, die hier vorne sitzen, heute auch einen Schritt des Gehorsams tun. Sie haben erkannt, was der Herr geboten hat, was Mike uns eben vorgelesen hat. Sie haben erkannt, dass das auch für sie gilt und sie möchten diesen Schritt des Gehorsams tun. Und mir hat einmal eine ältere Glaubensschwester gesagt, die war schon etwa 65, und dann sagte sie, weißt du, Wilfried, ich kann in meinem Alltagsleben meinem Herrn oft nur so schwach zeigen, dass ich ihm gehorsam sein möchte. Dann passiert mir noch dies und dann passiert mir das und das mache ich nicht, obwohl ich es sollte. Aber hier ist ein Punkt, da kann ich meinem Herrn wirklich zeigen, dass ich ihm gehorsam sein will. Er hat es geboten, dass Menschen, die an ihn glauben, getauft werden sollen und darum möchte ich ihm das auch zeigen, dass ich hier gehorsam sein will, möchte diesen Schritt tun. Und dann ließ sie sich mit 65 Jahren taufen. Und 65 ist noch keiner von euch, aber zwei von euch sind schon ein bisschen fortgeschritten, Teenager-Spätlese. Und ein Teenager und ein junger Erwachsener sitzen hier vorne und sie wollen Gott heute zeigen, ihrem Herrn zeigen, dass sie gehorsam sein wollen. Ein zweiter Gedankengang. Wer Gott sucht, findet Freude. Ich möchte etwas sagen zu denen, die Gott suchen. Vielleicht ist ein Mensch hier heute Nachmittag, der wirklich auf der Suche ist nach Gott. Hören wir über diesen Finanzminister. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Äthiopien war damals nicht so ein dritte Weltland wie heute, so ein armes Land, sondern war eine Perle. Da gab es einen riesigen Hof bei dieser Kandake, bei der Königin der Äthiopier. Und ihr Finanzminister war sicher kein armer Mann. Er hatte eine dunkle Hautfarbe. Er war ein Eunuch. Das heißt, im Altertum wurden Männer in höherer Stellung am Königshof einer weiblichen Regentin zeugungsunfähig gemacht. Das war so üblich und das war auch bei ihm. Er war ein Eunuch. Und dieser Mann war aber reich. Er lebte an einem goldenen Hof voller Schätze. Und trotzdem merkte er, ihm fehlt etwas. Ihm fehlt etwas. Er hatte keinen Frieden in seiner Seele. Er war ein Gottsucher. In den heidnischen Religionen seines Heimatlandes hatte er offenbar keine Erfüllung gefunden. In Äthiopien gab es damals auch Religion. Menschen haben irgendwohin gebetet, Bäume angebetet, Berge angebetet, Tiere angebetet, Statuen angebetet, das kannte er auch. Aber das hat seine Seele nicht erfüllt. Und er war auf der Suche nach dem lebendigen Gott. Nun hatte er von dem Gott Israels gehört. In der Vielgötterei des Altertums wurden Menschen von dem einen Gott der Juden immer wieder unwiderstehlich angezogen. Vielleicht können wir das ein bisschen versuchen nachzuvollziehen. Da war Vielgötterei, da wurde alles Mögliche angebetet. Jeder Stein und jeder Busch wurde angebetet. Und jetzt hören Sie von einer Religion, da ist ein Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und das hat die Menschen damals fasziniert und angezogen. Und so suchte dieser Mann nach Gott. Und er hätte vielleicht die Worte aus dem Psalm 42 nachsprechen können. Da heißt es, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele nach Gott, zu dir Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue, dass ich Gott finde? Wann werde ich dahin kommen? Und dieser Kämmerer suchte Gott von ganzem Herzen. Wir sehen es daran, dass er sich auf eine 2000 Kilometer lange Reise machte. Von Äthiopien nach Israel. Das war gefährlich in der damaligen Zeit. Und jetzt kommt er nach Jerusalem, um anzubeten. Er sucht Gott von ganzem Herzen. Und ohne es zu wissen, steht er unter einem großen Versprechen Gottes. Gott hat versprochen in der Bibel, wer mich von ganzem Herzen suchen wird, von dem werde ich mich finden lassen. Haben wir das gehört? Das hat Gott versprochen. Das gilt jedem Menschen auf diesem Erdboden. Gott sagt, wenn mich einer von ganzem Herzen suchen wird, von dem werde ich mich finden lassen. Und wenn das im Dschungel von Neuguinea ist, dann wird Gott dort einen Missionar hinkommen lassen oder Radiowellen, die ihm das Evangelium bringen. Aber Gott wird diese Seele finden lassen. Wir können den Satz allerdings auch umkehren. Solange wir noch nicht gefunden haben, haben wir vielleicht noch nicht von ganzem Herzen gesucht. Von ganzem Herzen. Er sagt nicht, wer mit halbem Herzen Gott sucht, wird ihn finden. Oder mit drei Viertel. Mit ganzem Herzen muss man Gott suchen. Aber nun muss ich noch etwas sagen. Dieser Mann erlebt zwei große Enttäuschungen, als er in Jerusalem ankommt. Zwei große Enttäuschungen. Das erste, da war ein großer Tempel. Und von dem hatte er gehört. Und natürlich wollte er in dem Tempel Gott suchen und finden, hat er sich vielleicht so ausgemalt. Dann war eine große Enttäuschung, er durfte gar nicht rein in den Tempel. Als ein Heide, als ein Nichtjude, musste er in dem Vorhof der Heiden stehen bleiben. Betreten verboten, nicht erwünscht. Und das war eine große Enttäuschung für ihn. Da stand er da mit etlichen Heiden im Vorhof, draußen im Vorgarten, ja, und musste dort beten. Auf jeden Fall hat er nicht aufgegeben. Dann hat er sich mit viel Geld und wahrscheinlich auch mit guten Beziehungen eine Rolle der Bibel gekauft, besorgt, eine Jesaja-Rolle. Die Bibel war damals noch nicht gedruckt als Buch, sondern wurde auf Rollen geschrieben. Und eine Jesaja-Rolle kostete ein Vermögen. Aber dieser Mann, er suchte Gott und das war ihm gleichgültig. Er wollte Gottes Wort haben. Und dann kaufte er sich eine Rolle. Und wenigstens, als er auf dem Heimweg war, eines hatte er ergattert, diese Jesaja-Rolle. Und an der Stelle ist mir noch etwas aufgefallen. Er war in der frömmsten Stadt, die es wohl auf diesem Erdboden gibt. Benjamin und ich, wir sind da vor 3,5 Jahren mal gewesen in Jerusalem. Das ist eine ganz religiöse Stadt. Überall laufen Männer rum mit langen Gewändern und langen Bärten und sitzen an der Klagemauer und beten und überall atmet die Stadt Religion, heute noch. Und da ist er in der frömmsten Stadt dieser Welt und will bei lauter frommen Menschen Gott finden, aber er geht aus Jerusalem zurück und hat Gott immer noch nicht gefunden. Er hat in der frommen Stadt, in der religiösen Stadt Jerusalem Gott nicht gefunden. Und ich glaube, das haben vielleicht auch manche von uns erlebt. In ihrem Herzen war ein Suchen aufgebrochen und ein Sehnen nach Gott, ein Hungern und Dürsten nach Sinnerfüllung, nach Liebe, nach Geborgenheit. Und sie fingen an, Gott zu suchen. Aber manchmal sucht man erst an der falschen Stelle. Man sucht in beruflicher Selbstverwirklichung, man sucht in Vergnügungen dieser Welt, man sucht in Partnerschaften. Man kann Gott an der falschen Stelle suchen. Und dann heißt es wie in einem Liedvers, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe, Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Aber wenn der Drang stark genug ist, geht die Suche weiter. Meistens dann auf religiösem Gebiet. Dann kommt vielleicht erstmal Yoga dran und TM und Zen-Buddhismus und Esoterik und New Age. Und wenn das alles nichts bringt, wenn man merkt, da auch da ist nicht das Eigentliche zu finden, dann versuchen es manche auch noch mit dem alten Christentum. Dann kommen sie vielleicht doch noch zur Bibel, zu Gott und sie betreten ehrwürdige Gebäude zuerst mal und sie erleben eine lange Liturgie und Riten von Menschen, Zeremonien. Aber das, was sie hören wollen, wonach ihr Herz im tiefsten Grund verlangt, das bekommen sie vielleicht nicht mal, auch in religiösen Gebäuden. Vielleicht hören sie nur, seid nett zueinander und dann wird alles gut, oder andere politische Parolen. Der Finanzminister war enttäuscht. Er hatte Gott nicht gefunden in der frommen Stadt, ob es das auch heute noch gibt. Er war also enttäuscht, aber er hatte die Jesaja-Rolle. Und nun sitzt er auf seiner Kutsche, wenn wir uns das Bild vorstellen, eine tolle Kutsche, gold verziert, 6 Kamele davor oder wie die gezogen wurde und dann noch Leibwache rund um ihn herum. Und er sitzt da und liest die Jesaja-Rolle. Er sucht in Gottes Wort. Und ich möchte das an der Stelle sagen. Ich glaube, wenn jemand wirklich Gott sucht, früher oder später, wird er zur Bibel hinfinden, zu Gottes Wort. Weil das ist das Mittel, durch das sich Gott finden lässt. Sein Wort. Darin hat er sich offenbart. Und so ist er jetzt dabei, das Wort Gottes zu lesen. Er liest Abschnitt für Abschnitt, Satz für Satz, Kapitel für Kapitel und versteht nicht, was da geschrieben steht. Die Bibel ist nicht so leicht zu verstehen wie die Fuldaer Zeitung unter Umständen oder eine andere Lektüre. Vor allen Dingen, wenn man anfängt, sie zu lesen, dann gibt's noch manche Hindernisse. Und Philippus setzt sich zu ihm, der Philippus, der dort im Gehorsam hingegangen ist. Er sieht, da ist ein Wagen, sonst war ja nichts da außer Wüste. Dann hält er sich zu dem Wagen und er lädt ihn ein, komm, sitz rauf auf den Kutschbock oder hier auf die Bank. Und dann fragt er, verstehst du auch, was du liest? War eigentlich eine freche Frage, war eigentlich eine unerhörte Frage. Stell dir vor, du sitzt im Zugabteil im Intercity auf dem Weg nach Hamburg und du liest gerade den Spiegel, hast du dir mal mitgenommen, weil Spiegelleser wissen mehr, ja? Und dann sitzt dir jemand gegenüber und sagt, verstehst du auch, was du liest? Dann haust du ihm doch den Spiegel rechts und links um die Ohren, oder? Das war eigentlich eine freche Frage, aber der Kämmerer hat tolerant geantwortet. Er sagt, nein, ich verstehe nicht, von wem redet der Prophet hier? Und schaut die göttliche Führung, er war genau an der entscheidenden Stelle. Es gibt in den 66 Kapiteln des Propheten Jesaja ein entscheidendes Kapitel, 53. Übrigens, Computeruntersuchungen haben ergeben, dass es genau die Mitte der Bibel ist, Jesaja 53. Und da war er, genau an dem Punkt. Und da liest er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Er sagt, von wem ist hier die Rede? Redet der Prophet von sich? Ist das Jesaja? Oder von welchem Menschen redet er? Und da weiß Philippus, hier kann er anknüpfen. Und er beginnt bei dieser Schriftstelle, bei Jesaja 53, und erklärt ihm das Evangelium von Jesus. Er sagt, du, da ist die Rede von Gottes Sohn. Der ist auf diese Erde gekommen. Der ist Mensch geworden. Der hat hier in diesem Land gelebt. Der hat Wunder getan. Der hat Predigten gehalten. Der hat Kranke auferweckt und gesund gemacht und Tote auferweckt. Der hat Großartiges getan. Er hat den Willen Gottes verkündigt. Und er ist gestorben am Kreuz am Ende seines Lebens und Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Er ist wahrhaftig auferstanden und er lebt. Und das ist der Weg zu Gott. So kann man Gott finden. Du musst an ihn glauben. Du musst dein Vertrauen auf ihn setzen. Du musst deine Sünde bekennen und du musst umkehren von deinem falschen Weg, all die religiösen Dinge beiseite lassen und deine Selbstgerechtigkeit auch ablegen. Du bist nicht gut genug, um zu Gott in den Himmel zu passen. Lass das alles. Aber Jesus Christus ist für dich gestorben und er hat das Heil für dich erworben. Auch für dich hing er dort am Kreuz und ist er auferstanden am Ostermorgen. Und das war für Philippus jetzt nicht mehr schwer, wenn man einen suchenden Menschen vor sich hat. Einer, der schon gemerkt hat, so wie ich bin, so kann ich nicht bleiben, so darf es nicht bleiben mit mir, so gehe ich verloren, so ist mein Leben sinnlos und eines Tages wird man mich irgendwo verscharren und dann sind 70, 80 Jahre gelebt und was wird mit mir dann? Wenn einer schon das verstanden hat, dass wir nicht nur hier sind, um Essen und Trinken und ein bisschen Sexualität und noch ein bisschen Urlaub, wenn einer schon kapiert hat, das ist nicht alles, dann ist es nicht mehr schwer, ihm das Evangelium zu erklären. Und vielleicht sind suchende Menschen hier, auch an diesem Nachmittag. Vielleicht waren sie nur eingeladen zu dieser Taufe, aber sie merken, Mensch, das hat ja auch mit mir zu tun, mit meinem Leben. Ich bin ja auch auf der Suche nach Gott. Ich möchte ja auch Freude finden für mein Leben. Und die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott hatte nur einen Sohn. Und der kam, um für uns zu sterben. So sehr hat Gott die Welt geliebt und die Sünde gehasst, dass er seinen Sohn ans Kreuz gab. Und dann verstand das dieser Mann, dieser Kämmerer. Und er sagte, wenn das so ist, dann soll dieser mein Herr sein. Dann will ich ihm mein Leben anvertrauen. Dann will ich mich zu ihm wenden. Dann soll er jetzt in mein Leben kommen. Ich will an ihn glauben und von jetzt ab mit ihm leben und für ihn leben. Er hat geantwortet auf das Evangelium. Er hat reagiert. Er hat in seinem Herzen geglaubt. Er hat das für sich genommen. Es gab kein Halten und kein Zögern mehr für ihn. Endlich konnte er Freude finden. Wer Gott sucht, der findet Freude. Und dann hat er sich bekehrt. Er hat das Heil angenommen. Das nennt die Bibel Bekehrung. Er wurde gerettet. Er wurde auch ein Christ, ein Kind Gottes. Er fand Freude und Friede und Leben in der Botschaft von Jesus Christus. Aber dass er dann sich taufen ließ, als sie an einem Wasser vorbeikamen, an einem Fluss oder See, dass er dann gleich sagte, hier ist Wasser, was hindert's, dass ich getauft werde, was hindert mich? Das zeigt, dass Philippus ihm, auch als er ihm das Evangelium sagte, schon von der Taufe gesprochen hat. Das gehört einfach dazu. Das gehört ganz natürlich und untrennbar hinzu. Im ersten Jahrhundert war das eine Selbstverständlichkeit, dass die Menschen, die Christus gefunden hatten, dass sie sich taufen ließen. Hier schon wenige Minuten oder Stunden, nachdem das geschehen war. So schnell kann das meistens heute nicht sein. Aber das spielt keine Rolle, auch wenn es einige Jahre zurückliegt, dieses Christusfinden. Wenn es Monate zurückliegen würde. Oder in meinem Fall waren es auch 11 Jahre. Es spielt keine Rolle. Wenn man sich dann noch taufen lässt, holt man diesen Gehorsamschritt nach. Wenn hier zum Beispiel Christen sind, die sagen, ach, ich bin doch schon vor 20 Jahren zum Glauben gekommen, vor 30, vor 40. Ja, wenn du noch nicht getauft bist, dann hol doch diesen Gehorsamschritt nach. Das kann man auch nach 40 Jahren noch tun. Und wenn hier andere sind, die vielleicht erst vor kurzer Zeit zum Glauben gekommen sind, sollten sie sich auch Gedanken machen darüber, was Gott erwartet, ob sie so wie Philippus gehorsam sein möchten. Und damit bin ich zum Schluss noch bei der dritten Gruppe, unseren lieben Täuflingen, um die es ja auch gleich ganz zentral gehen wird. Ich möchte noch etwas sagen über die Taufe. Mike hat eben schon gelesen aus Matthäus 28, wo es heißt, Jesus sagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und da sehen wir, Jesus Christus hat es geboten. Es ist nicht in unser Belieben gestellt. Er hat es geboten. Es ist ein Gebot, ein Befehl unseres Herrn im Neuen Testament. Die Apostel haben es praktiziert und sie haben es auch selbst so verkündigt. Auch die Apostel haben den Menschen gesagt, als sie fragten in Jerusalem, was sollen wir tun, um gerettet zu werden? Glaubt an den Herrn Jesus und lasst euch taufen, sagt Petrus in seiner Predigt in Apostelgeschichte 2. Oder als im Haus des Cornelius einige Zeit später Menschen zum Glauben gekommen waren, aus den Nationen, keine Juden, Heiden, so wie dieser Kämmerer. Da heißt es auch, können wir jetzt dem Wasser wehren, diesen, die getauft sind mit dem Heiligen Geist, die gläubig geworden sind, die den Geist empfangen haben, jetzt können wir ihnen das Wasser nicht wehren. Und er befahl, sie im Namen Jesu Christi zu taufen. Wir sehen, Jesus Christus hat es geboten, die Apostel haben es ebenfalls gepredigt und auch praktiziert. Und alle Christen seit 2000 Jahren haben immer wieder diesen Schritt getan. Und wir haben auch Gäste hier unter uns aus Amerika. In Amerika ist es ganz selbstverständlich, dass Menschen durch Untertauchen getauft werden. Da ist die Praxis der Säuglingsbesprengung, wie wir sie hier in unserem Land kennen, eher eine Ausnahme. Bei uns ist es nun kirchengeschichtlich anders geworden und bei uns ist eine solche Taufe die Ausnahme. Aber das spielt keine Rolle, was hier mehr praktiziert wird oder da. Wichtig ist, was die Bibel sagt. Und alle, die der Bibel folgen, die sind auf der richtigen und sicheren Seite. Und darum finde ich das großartig, dass ihr vier diesen Schritt heute tun wollt, auch wenn es etwas Fremdes ist für manche, auch wenn manche es nicht verstehen, wenn manche vielleicht sogar sagen, das hätte ich nicht gemacht an deiner Stelle. Da dürft ihr euch nicht von abhalten lassen und das tut ihr auch nicht, sondern ihr wollt diesen Schritt heute tun und es wird auch in wenigen Minuten soweit sein. Wir haben über diese Predigt einen Satz gestellt. Gott sucht, der findet Freude. Ich möchte das am Ende noch einmal sagen. An die Suchenden unter uns, und wenn es nur einer wäre, wer Gott sucht, der findet Freude. Such ihn so lange, bis du ihn gefunden hast. Und an die Christen unter uns möchte ich sagen, wer Gott gehorcht, findet ebenfalls Freude, so wie es Philippus getan hat. Wer Gott gehorcht, der findet und der behält die Freude in seinem Leben. Und darum ist diese Botschaft für uns alle. Und ich hoffe, dass wir das mitnehmen können von diesem Nachmittag, ganz besonders auch ihr Täuflinge. Wer Gott sucht und wer ihm gehorcht, der findet Freude.